Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast lässt sich in keiner kurzen Vorstellung zusammenfassen. Ich habe ein außergewöhnliches Gespräch mit Rainer Sampel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dein Leben sprengt wirklich jeden Rahmen. Fangen wir gleich ganz zu Beginn einmal an. Kindheit, Jugend, was hat der kleine Rainer gemacht? Wie ging es bei dir?
Der kleine Rainer hat wie alle jungen Buben viel Blödsinn gemacht im Leben. Und bin ein bisschen mit Skifahren aufgewachsen. Mein Vater war Skitrainer im lokalen Skiverband. Und natürlich bin ich halt dann mit Skifahren aufgewachsen. Bin so das klassische Rotzbubenleben unter Anführungszeichen durchlaufen. Also alles erlebt, vom Mopedfahren, Motorradfahren, Skifahren als Intention. Von dem Ganzen her, glaube ich, habe ich meine Jugend und die spätere Jugend einfach so erlebt, wie es der kleine Michel von Löhneburger vor 30 Jahren im kleinen Stil gemacht hat. Sondern da war ich ganz vorne dabei. Also alles problemlos abgelaufen.
Und beruflich der Start dann?
Genau, beruflich habe ich dann bei Porsche Salzburg eine Lehre begonnen, nebenbei einfach auch, um ja, Absicherung zu haben für später. Man macht ja als Jugendlicher weniger, aber es gibt ja Menschen, die machen einen Businessplan sozusagen, wo geht mein Leben hin. Dass dieser dann komplett über den Haufen geworfen worden ist durch den Skiunfall, ist ein anderes Thema, aber prinzipiell hat man halt einmal den Standardweg eingeschlagen und hat das versucht halt zum Umsetzen.
Jetzt hast du schon gleich das nächste Thema kurz angesprochen. Der Skisport hat ja dann dein Leben verändert, kann man jetzt mal so sagen. Was ist da damals, was passiert?
Ich bin Skifahren gewesen und bin über Kuppen gesprungen, bin viel zu weit gesprungen und bin zu hoch gesprungen und bin im Flachen gelandet. Also nicht einen klassischen Sturz, sondern bin noch relativ normal aufgekommen, also noch ohne Sturz und habe einfach beim Aufprall, haben meine Wirbel das nicht ausgehalten und mir jetzt zwei Wirbel zersprengt, den 11. und 12. Brustwirbel. Und in dem Fall dann das Rückenmark verschoben, die Nerven durchtrennt und bin dann einfach eigentlich gefühlt 10 Meter später einfach umgefallen, weil die Füße auslassen haben und bin dann mehr oder weniger mit einem durchtrennten Rückenmark im Schnee liegen geblieben. Also das war mein Unfall und dann halt die klassische Rettungsketten oder Anführungszeichen. Also Notarzt, Hubschrauber. In dem Moment ist es nicht so schlimm, weil ja, du hast einen Skiunfall gehabt und natürlich hat man ein bisschen Ahnung von Anatomie und habe schon gewusst, Kreuz hat weh dann, die Füße nicht mehr gespürt. Sind keine guten Vorzeichen, aber hat man damals noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil es sind so viele andere Faktoren, dann kriegt man Schmerzmittel und so weiter. Also von dem her wacht man dann eigentlich erst nach der OP im Unfallkrankenhaus Salzburg auf, wo der Chirurg dann ein vertrautes Gespräch mit dir führt zum Thema Verletzung.
Was war das Gespräch dann? Wie ist es abgelaufen damals, das Gespräch?
Ja, nüchtern betrachtet, aber die Chirurgen darf man, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Der hat mir einfach das Röntgenbild gezeigt, dass die zwei Wirbel komplett im Arsch waren, mir das Rückenmark durchtrennt haben. Und die Folge eine Querschnittlähmung ist. Und hat mir auch klipp und klar gesagt, dass mit der Verletzung eine Querschnittlähmung nicht heilbar sein wird in nächster Zeit. Und die Folge des Ganzen wird sein, dass ich mein Leben im Rollstuhl verbringen muss. Und dass ich mich einstellen soll darauf, dass mein cooles Leben, das ich bis jetzt gelebt habe, vorbei ist. Und mit diesen Worten hat er mich dann mehr oder weniger auf der Intensivstation alleine gelassen. Und dann ist ganz klar, dass man am Anfang grübelt, auch wenn man viele Schmerzmittel und was man da immer kriegt. Aber ist klar, ich habe auch keinen Bezug gehabt zum Behindertensport oder zu Behinderten an sich oder zu Rollstuhlfahrern und habe mir auch gedacht am Anfang, boah, schöne Arschkarten gezogen, also von dem her nie mehr spazieren gehen am Strand, nie mehr Motorrad fahren, nie mehr Skifahren, also alles, was ich bis dort mein Leben lebenswert gemacht hat, habe ich geglaubt, im ersten Moment ist jetzt vorbei und jetzt kann ich halt mein restliches Leben sinnlos im Rollstuhl verbringen. Rückblickend dann gesehen, ist anders verlaufen, aber das sind die ersten Momente, wo du auch dann im Krankenhaus bist und klar, das ist am Anfang ist nicht so schlimm, sage ich mal, weil es liegen ja alle unter im Krankenhaus. Aber merken tut man es dann erst, wenn dann die Normalverletzten unter Anführungszeichen aufstehen und nach Hause gehen und du eigentlich auf deinen Reha-Platz, in dem Fall nach Tirol-Bad Hering, wartest und dann mit jedem Tag realisierst, dass du nicht in 2-3 Wochen wieder genesen bist, sondern dass du definitiv dein Leben umstellen musst. Und dann im Reha-Zentrum, glaube ich, ist auch die Aufgabe, viele gehen ins Reha-Zentrum, oder glauben, ins Reha-Zentrum zu gehen, um dort wieder gehen zu lernen. Nein, die Aufgabenstellung war vom Reha-Zentrum, mich auf ein Leben im Rollstuhl vorzubereiten und das Bestmögliches am Handling mit dem Rollstuhl. Und das muss man halt dann, ob man will oder nicht, annehmen. Und je schneller, dass man es annimmt, je schneller wird man mit Situationen vertraut und kann wieder irgendwelche Ziele setzen. Also von dem her, aber es ist sicher schwierig, als Anfang 20-Jähriger das Ganze in kurzer Zeit zu verarbeiten. Aber ich habe es dann relativ schnell geschafft, im Reha-Zentrum die Ist-Situation anzunehmen und dann mit dem zu arbeiten, zu leben, was man zur Verfügung geblieben ist. Und wenn man es nüchterner betrachtet, verliert man 20% vom Leben, es bleiben 80% erhalten. Und speziell in der heutigen Zeit, es gibt so viele Dinge, die man als Querschnittsgelähmter, jetzt in meinem Fall, wenn man einen gesunden Oberkörper hat, noch machen kann mit Adaptionen, dass man halt dieses fokussiert. Aber man drängt halt auch eher in die Richtung, die Behinderung vorzuschieben und zu sagen, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr, anstatt zu sagen, das kann ich noch. Und das ist halt die mentale Stärke, in Anführungszeichen, von vielen. Und entscheidet dann aber auch, wie schnell dein Leben wieder geordnet im Rahmen ablaufen kann und wieder glücklich, und Anführungszeichen, wenn wir das Wort strapazieren dürfen, leben zu dürfen.
Wie war dann so quasi nach der Reha das Zurückkommen in deinen Alltag, unter Anführungszeichen, der aber eben nicht mehr alltäglich war im Vergleich zu früher?
Eigentlich war meiner Meinung nach die schwierigste Phase für mich, weil, okay, Krankenhaus, Reha, und im Reha-Zentrum bin ich auch von meiner Behinderung her einer von den Besseren gewesen, also was Querschnittlähmung anbelangt. Es hat ja viele gegeben, die sich einen Halswirbel brechen, die Hände nicht mehr bewegen können, fast einen E-Rolli brauchen, beatmet werden. Also da war ich eh ein Luxus-Querschnitt, unter Anführungszeichen, mit meiner tiefen Lähmung. Aber dort ist alles barrierefrei. Also da geht jede Tür auf, da war jetzt WC alles und dann nach Hause. Das war ja, mein Unfall war im Jänner und bin dann im Frühjahr heimgekommen. Und das war dann schon die schwierige Zeit, weil daheim war halt nichts barrierefrei, geschweige denn mein Elternhaus, meine damalige Wohnung nicht. Und dann lernt man eigentlich erst, dass es doch nicht so einfach wird, ein Leben im Rollstuhl. Und ich bin halt einmal zur Nachbarin, wollte ich eigentlich, und bin dann halt mit dem T-Shirt im Lungau bei minus 7 Grad im Schnee stecken geblieben im Rollstuhl und nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und zu der Zeit hat man kein Handy mit gehabt. Und da habe ich auch eine Stunde in der Köthen zum Überlegen gehabt, bis wer heimgekommen ist, dass halt doch nicht so einfach ist. Und eigentlich 6 Meter von der Haustür entfernt, kein Vor- und kein Zurück mehr. Also von dem her war dann schon ein prägendes Erlebnis, dass es doch durchaus mit Problemen behaftet ist, das Leben. Also von dem her ist die Zeit zurück dann schwierig gewesen. Auch fürs Umfeld. Ich glaube, dass für den Betroffenen gar nicht so schlimm ist, weil der hat es in der Hand, der kann ja sein Leben verändern. Das Umfeld kann die aber nur unterstützen. In meinem Fall war es okay, weil ich ein super Umfeld gehabt habe und auch das Ganze zusammen positiv gegangen ist. Aber wenn es jetzt umgekehrt wäre, dass der Rollstuhlfahrer dann nur jammert die ganze Zeit, der zieht das ganze Umfeld mit nach unten. Und das, glaube ich, liegt da ganz viel dran, dass man auch mit Spätzle und so weiter, dass man ausgeht mit denen wieder, aber wenn man weiß, es ist schwierig, es gibt wahrscheinlich kein Klo, wo man hinkommt, aber Spätzle tragen die halt dann runter. Und da, glaube ich, ist, die Freunde kommen ein, zwei Mal vorbei am Anfang, aus Interesse, aber wenn du halt, wie bei den nicht behinderten Freunden auch, wenn du 10-mal deinen Spätzle anrufst, zum, wo sie immer Radl fahren gehen, er sagt 10-mal nein, dann wirst man öfter mal nicht mehr anrufen irgendwann. Und das Gleiche läuft man als Behinderter in Gefahr, wenn man sich überall abkapselt, dass die Spätzle halt dann nicht mehr kommen, weil du behindert bist, sondern weil du immer nein sagst. Und da muss man halt einfach auch schauen, dass man ein bisschen mitgeht.
Das hast du vorher kurz erzählt, quasi, der Chirurg hat gemeint, das coole Leben ist jetzt vorbei, du warst sehr sportlich, auch mit coolen Jungs quasi unterwegs beim Skifahren. Jetzt hast du dann wahrscheinlich im Keller oder bei dir in der Wohnung die coole Skiausrüstung stehen gehabt und plötzlich bist du im Rollstuhl heimgekommen. Wie haben damals die Freunde reagiert?
Ja, ich glaube, die Freunde reagieren immer so, wie du das ausstreust. Was du sendest, das wirst du empfangen, glaube ich. Und ich war damals meine Ski und so weiter gesagt, wenn es wer braucht, kann es wer haben. Für das Umfeld war das eher aufgeben. Sie haben dann geglaubt, er will nicht mehr kämpfen, er will nicht mehr laufen. Nein, im Gegenteil, ich war schon weiter wie diese, weil ich gewusst habe, ich werde die nächste Zeit nicht mehr Skifahren können. Meine Verletzung hat halt immer diese Folgen. Und habe gesagt, wenn es wer anderer nutzen kann, dann sollten die das nehmen. Auch mein Auto damals verkauft, das ja Schaltgetriebe gewesen ist. Und da war ich eben schon weiter wie das Umfeld. Und das Umfeld hat wirklich geglaubt, jetzt gib auf, will nicht mehr. Aber nein, es war genau umgekehrt. Ich war schon einen Schritt weiter, habe die Situation angenommen und habe deswegen das Ganze, ich habe eigentlich Gott sei Dank nie so gehadert mit meiner Situation. Weil das große schwarze Loch, was immer alle, inklusive Mentaltrainer oder wie man es nennen mag, Psychologen im Krankenhaus, wir prognostiziert haben, habe ich Gott sei Dank auslassen. Also von dem her, es hat natürlich immer wieder mal Tage gegeben, die hat man immer, die habe ich jetzt auch noch, hat aber nichts mit der Behinderung zum tun, wo man denkt, Arsch eigentlich. Aber halt die große Menge der Tage waren einfach sehr fokussiert. Haben wir dann neue Ziele gesetzt, bin dann auch wieder ein bisschen über den Behinderten-Reha-Sport und Anführungszeichen, Handbike und so weiter, in den Leistungssport zurückgekommen und habe dann eigentlich wieder angefangen, mein Leben zu leben. Haben ein Auto umgebaut für mich, haben wir dann ein Automatikauto eben gekauft, mein Bruder für mich, und dass ich wieder mobil werde. Und Mobilität ist ja ein ganz, ganz großes Thema, speziell ich wohne mitten am Land. Da ist nichts mit dem Bus irgendwo hinfahren, geschweige denn, dass es zu der Zeitpunkt Unterflurbus geben hätte. Also da bist genau einmal weggefahren am Tag und erst am Abend wieder heimgekommen. Also war Mobilität auch damals schon ein riesengroßes Thema. Mhm. Ja, das war so eine erste Zeit, die vielleicht nicht einfach war, aber ich glaube, man muss einfach, je schneller man die Situation annimmt in meinem Leben, je schneller kann man wieder vorwärts schauen.
Jetzt hast du gleich kurz erzählt, quasi jetzt wieder mit Sport, die Skiausrüstung, die Aussage von dir, ich werde jetzt die nächste Zeit nicht Wenn allein jetzt kommst du von der Reha heim im Rollstuhl, der Chirurg sagt, das coole Leben ist vorbei und du sagst wörtlich, ich werde die nächste Zeit nicht Skifahren. Ist eigentlich auch schon jetzt irgendwie fast eine unglaubliche Aussage. Aber du kamst dann in den Sport zurück. Was hast du dann, was sind dann die ersten sportlichen Schritte, verzeih das Wort jetzt, nach dem...
Alles gut.
Nach dem...
Ja, es kommt halt eher ein bisschen eins zum anderen. Im Reha-Zentrum schicken sie ja zum Sport, also das heißt Tischtennis, da habe ich mich gar nicht so talentiert angestellt und haben halt logischerweise dann gesagt, Monoskifahren würde es geben, habe ich bis zu dem Zeitpunkt leider nicht mal gekannt und haben halt da Typen vorgestellt, die sehr erfolgreich waren im Sport und haben mir das mal angeschaut und denkt mir, so uncool schaut es eigentlich gar nicht aus und haben mich dann damals vom Reha-Zentrum in einen Monoskikurs gesteckt sozusagen von der Firma Braschberger, der die Geräte baut, der selbst Rollstuhlfahrer ist. Und ich habe mir gedacht, ich komme da hin und reiß einfach alles. Ja, das war leider überhaupt nicht so, auch wenn man vorbei ambitioniert Ski gefahren ist, es ist anders, das fängst von null an. Und das war für mich so der erste Tag schwierig, das war in Tirol, in einem Skigebiet und du fängst halt am Anfängerhügel an. Und davor war es der Coole, der Gute. Und dann stiegst du beim Anfängerhügel, in dem Fall waren es ohne die Nachbarländer zum Angreifen, lauter Holländer, die da rumkugelt sind. Und ich mittendrin und bin überhaupt nicht zum Fahren gekommen. Bin alle 10 Meter umgefallen, weil ich es einfach ja, nicht umgesetzt habe am ersten Tag. Und bin dann im Hotel gesessen am Abend und habe dann mit dem Braschberger Loise am Gerät gesagt, hey, den Scheiß könnt ihr nicht halten. Ich habe es fertig, Skifahren war halt, ich will nicht mehr Skifahren und der Scheiß interessiert mich schon gar nicht, weil es auch nicht funktioniert hat. Und dann haben wir aber mit einem Deal gemacht, mit meiner damaligen Therapeutin, die auch vom Reha-Zentrum war, gesagt, ich soll jetzt 3 Tage durchziehen, wenn ich nach 3 Tagen immer noch sage, es ist nichts für mich, dann kann ich es lassen. Ich habe gesagt, okay, den Deal gehen wir ein und habe komischerweise dann genau den besagten 3. Tag irgendwie den Knopf aufgegangen sozusagen, habe verstanden, wie das funktioniert und habe halt dann zurückgefunden in den Skisport und habe mir auch wieder lieben gelernt, weil ich wohne ja mitten in einem Skigebiet oder im Lungau gibt es ja nur Skigebiete und unabhängig davon war damals noch nicht das Ziel, wieder zurück in den Leistungssport zu kommen, sondern einfach Skifahren zu gehen mit den Spätzl. Also das war eine Möglichkeit für Rollstuhlfahrer am Berg zu sein und habe mich dann aber doch sehr fokussiert in das ganze Thema eingeworfen und habe dann eigentlich ein Jahr später schon die Aufnahme in das Europacup-Team geschafft, also Paralympic-Team, und später in das Weltcup-Team und habe dann aber gesehen, das Potenzial ist da, mich wieder mit anderen zu messen und bin dann eben fast 15 Jahre lang dem Para-Monoskisport treu geblieben und habe dort auch Paralympics erleben dürfen, Weltmeisterschaften und eine sehr, sehr coole Zeit wieder im Leistungssport leben dürfen und auch davon leben habe können. Also das ist in Österreich möglich, also du kannst als Monoskifahrer oder als Behindertenskifahrer im ÖSV integriert sein und kannst, du wirst zwar nicht reich werden, aber du kannst den Beruf zum, also dein Hobby zum Beruf machen wieder. Und das habe ich dann 15 Jahre leben dürfen.
Wow. Wenn du jetzt auch vor die Aussage, die man jetzt fast nicht glauben kann, wenn du sagst, das angedrohte schwarze Loch habe ich nie erlebt, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Nicht besser man jetzt.
Ja.
Aber was war dann danach so quasi, jetzt du hast ja dann eben vom Monoski gesprochen, gab es danach dann so einen Punkt oder Moment, wo du aufgrund, also nach der Reha jetzt oder wann auch immer, sagst, okay, dieser Erfolg, dieser Schritt, dieses Erlebnis hat dir einfach das Gefühl gegeben, das ist ein gutes Leben, mir geht's gut, ich bin happy, ich fühle mich jetzt glücklich, egal was war, was ist, was kommt, irgendwie so quasi so ein magischer Moment, sagst du irgendwie, okay.
Was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Okay. Es hat nicht den klassischen magischen Moment gegeben, sondern es waren viele magische Momente. Das mag jetzt im kleinen Rahmen sein, ist das zum Beispiel am Anfang als Rollstuhlfahrer ist ja alles anders, die Querschnittlähmung und Anziehen zum Beispiel, also Transfers von Bett in den Rollstuhl, in die Badewanne oder einfach eine Jeanshosen anziehen. Warum auch immer, war so schwierig am Anfang, weil sie die Füße gespeichert haben und so weiter. Also ein Jean war im Reha-Zentrum Herausforderung zum Anziehen. Und irgendwie wollte ich nicht ganz mit der Jogginganzug rumlaufen, weil es waren auch hübsche Krankenschwestern am Start. Also von dem her ist man natürlich da auch ein bisschen eitel. Aber es waren so kleine Schritte, wo man dann halt einmal eine erfahrene Rollstuhlfahrer gezeigt hat, wo es ein paar Schmähs gibt. Heute, wenn ich aus dem Bett steige, ist das nicht einmal 1 Sekunde zum Nachdenken. Also das ist normal, mich anzuziehen, braucht wahrscheinlich auch nicht viel länger. Aber damals waren es die kleinen Erfolge, die mir wieder Lebensmut gegeben haben, zum Sorgen einfach kleine Ziele gesetzt, in dem Fall war es ein Jean anziehen. Autofahren war der nächste Schritt, also Auto umzubauen, ins Auto einzusteigen, den Rollstuhl selber zu verladen. War 3 Wochen Adiata, weil man denkt, das gibt es ja nicht, dass das so schwer sein kann, weil man halt auch kein Gefühl nur dafür hat, auch körperlich noch nicht ganz so fit ist wieder von dem Ganzen, wo ich heute keine Sekunden drüber nachdenke mehr im Alltag. Aber es waren so die kleinen Schritte zurück ins selbstständige Leben. Das ist ein großes Schlagwort gewesen. Wieder selbstständig entscheiden, Auto fahren. Ich fahre nach A nach B. Und wenn ich nur zum McDrive gefahren bin, einfach wieder ins Leben zurückzukommen. Und diese kleinen Erfolge und später dann im Skisport wieder am Lift zu sitzen, wieder am Obertauern um 8 in der Früh mit der ersten Gondel raufzufahren und dann die ersten Spuren in den Schnee zu ziehen. Also diese kleinen Erfolge haben mir dann auch gezeigt, am Abend immer vom Spiegel zu stehen und zu sehen, eigentlich ist gar nichts uncool. Also es geht eigentlich doch viel mehr, als man gedacht hat. Und es macht durchaus auch Sinn, das Leben weiterzuleben. Weil die Option ist, denken ja viele Leute darüber nach, ihr Leben zu beenden nach so einem Unfall. Das habe ich Gott sei Dank in der Form nie gehabt. Aber ich sage, diese Option bleibt mir ja. Also dieser Plan B, und dann Anführungszeichen, ich sage, ich auf den Scheiß überhaupt keinen Bock nicht mehr. Diese Option, einen Haken drunter zu machen und das dort zu beenden, bleibt mir ja. Und das habe ich aber Gott sei Dank für mich so in der Form nie erlebt. Und die kleinen Erfolge, für mich große, nach außen hin kleine Erfolge, haben mir gesagt, das Leben ist lebenswert, da kann man durchaus weiterleben. Was aber nicht geheißen hat, man gibt die Hoffnung auf. Also Hoffnung ist immer, früher hofft man immer drauf, dass man wieder laufen kann irgendwann. Irgendwann ist dann das aber weg, also nicht weg, sondern einfach, es funktioniert auch so, wie es ist. Und wenn jetzt in 5 Jahren ein Kind zu mir und sagt, man kann deine Behinderung reparieren, ich kann wieder laufen, dann werde ich es sehr gerne annehmen. Aber ich kann nicht die 5 Jahre meines Lebens verschwenden bis dahin. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Lotto. Ich kann jetzt nicht das ganze Geld ausgeben, was ich nicht habe und hoffen, dass ich in 2 Jahren 2 Millionen im Lotto gewinne und dann draufkomme, Lotto 6 ist nicht, jetzt geht es komplett in den Bach. Aber ich muss immer versuchen, mit dem zu arbeiten, was ich habe, aber natürlich auch Ziele setzen. Und meine Ziele waren halt dann irgendwann Lebensqualität, sportliche Erfolge, wirtschaftliche Erfolge, auch Liebe, also Frauen und so weiter, also Beziehung. Also das Leben hat sich eigentlich eingespielt auf die sitzende Position. Aber die Ziele waren dann die gleichen. Nur habe ich dann sportliche Ziele im Monoskifahren gehabt. Ich habe wirtschaftliche Ziele gehabt mit meiner Firma. Ich habe wirtschaftlich, also Beziehungsstatus, was auch immer, wie man es nennen kann. Der Rollstuhl war dann nur mein Mittel zum Zweck. Also der gehört zu mir. Aber die Ziele waren dann unabhängig von der Behinderung. Das ist das, was, glaube ich, das Leben lebenswert macht, dass man einfach das andere akzeptiert. Und deswegen kann man ja trotzdem Erfolg haben in jeglicher Hinsicht.
Jetzt hast du quasi erzählt von diesen alltäglichen, unter Anführungszeichen, kleinen Erfolge, die waren in der Situation große Erfolge waren. Was war so dann danach, dann im Sport, du hast kurz Monoski und auch die Langfristigkeit da angesprochen, was war dann quasi nach dem Neustart im Sport, im Sportlichen jetzt, so der erste sportliche Erfolg, wo du sagst, okay, das war jetzt, war das in der Rennen, eine Meisterschaft, das erste, wo du sagst, okay, wow, es wird doch wieder ein bisschen ehrgeizig und nicht nur, ich mache halt wieder Sport, sondern
es war eigentlich davor noch, also ich habe dann Rollstuhl-Basketball gespielt, weil das ist auch so ein Klassiker, was man als Rollstuhlfahrer dann anfängt, mit den Salzburger. Und wir waren dann in Belgien bei der Europameisterschaft, sind dann Sechster geworden, was eigentlich für unser kleines Team cool war. Und da habe ich dann bei der Siegerehrung gestanden mit dem Team. Und es war so für mich das erste wieder zurück in Sport, weil es eigentlich cool mit Siegerehrung, ein Team, wir haben was geschafft, wir haben was erreicht und sind nicht nur die armen Behinderten, die halt auch irgendwas machen, weil es ja doch Europameisterschaft war. Das war so mein erster sportlicher Erfolg im Rollstuhl, sage ich mal, wo man denkt, boah, eigentlich ist schon cool. Also hat mein Leben eine Wertigkeit gegeben. Und deswegen, das war so das Erste, wo man echt hängen geblieben ist. Der Rest waren dann coole Sachen danach, aber das ist das, was ich bis heute in Erinnerung habe, wo man denkt, es ist mehr als wir nur Behindertensport, also es ist mehr wie Reha-Sport oder Zeitvertreib, sondern wir waren auf einer Europameisterschaft, wir haben das als Professions ausleben dürfen und haben halt damals 6. Platz war für uns im Gurt. Und da war das erste Mal bei der Siegerehrung, man denkt dann, eigentlich geil, also unabhängig vom Rollstuhl. Das war so das erste cool. Sportliche, was mich wieder ein bisschen geprägt hat.
Cool. Dann ging es danach also auch mit sportlichen Erfolgen jetzt im Monoski weiter später, hast du erzählt. Was sind so deine Skisporterfolge, die man kurz ansprechen kann, die nachkommen sind?
Ja, ich war 15 Jahre lang im Monoski-Fahren tätig und im Nationalteam. Ich habe da Weltcuprennen gewonnen und so weiter. Habe 4 Paralympics erleben dürfen, Österreich dort zu vertreten. Und Paralympics, Olympische Spiele sind immer was man als Highlight sehen kann. Es ist eine Ehre, dorthin zu fahren zu dürfen. Dann vielleicht sogar noch Medaillen kämpfen. Ist mir leider verwehrt geblieben. Ich bin ganz oft Vierter geworden, aber ein bisschen Pech gehabt dabei. Aber von dem her ist einfach cool, dass man auch sein Land vertreten darf. Und eben die Paralympics Games waren sicher jedes für sich ein prägendes Erlebnis, weil das doch, keine Ahnung, wir haben Behinderten-Skisport ist sonst nicht so mit Zuschauern behaftet, also sage ich mal so. Aber bei Paralympischen Spielen sind halt das Eröffnungsstadion, waren 80.000 Leute und die sind wegen uns, also wir sind dann durchgerollt oder gegangen, wie auch immer. Und dann ist das schon ein sehr cooles Erlebnis, wenn man dort auch sein Land vertreten darf und die halt alle wegen uns da sind und wir halt doch eine Wertigkeit. Und da sieht man einfach auch, dass man nicht umsonst gekämpft hat, dass man dort sein darf, das Land vertreten darf, den Sport machen darf. Also Olympische Spiele, Paralympische Spiele sind schon sehr prägend gewesen und eine super coole Zeit gewesen und haben auch gezeigt, dass nur ganz wenige Leute, sei es im Behindertensport oder nicht Behindertensport, dürfen dorthin und dort mitzumachen. Und von dem waren die Paralympischen Spiele sicher das, was am meisten geprägt hat. Weltcuprennen gewinnen war cool, aber halt, das ist dann part of the game gewesen, wenn man schnell war. Und halt viele Verletzungen, nachdem ich eher der Speedheini gewesen bin, also eher ob super Job fährt und so Monoski sitzt man in so einem Carbon-Scheu mit einem kleinen Stoßdämpfer drin und fährt da weit über 100 km/h. Und da sind meistens Brezen mit Verletzungen einhergegangen und habe auch viele Knochenbrüche gehabt, ich glaube insgesamt, keine Ahnung, mit Rippen und Schlüssel, war sicher 20 oder so. Und das sind so die kleinen Momente, wo man dann vielleicht wieder im Krankenhaus liegt oder später dann daheim, speziell als Rollstuhlfahrer, wenn die Schulter in 1000 Fetzen ist. Das beeinflusst auch mein Alltagsleben. Dann ist fertig mit Selbstständigkeit, sondern dann brauchst du Pflege, weil du kannst dann auch gar nichts mehr machen. Und dann denkt man schon ab und zu wahrscheinlich darüber nach, ob es Sinn macht, dass man 120 km/h irgendwo bergab fährt als Behindertensportler. Aber ich glaube, das gleiche Problem hat auch ein Nichtbehindertensportler, wenn es an Hannes Reichel den Kitzbühel aufwürfelt und danach alles hin ist, wird das ja auch kurz nachdenken drüber. Aber auch wieder annehmen, fokussieren, für sich selber Ziele setzen und weitermachen. Und normalerweise kommt man aus Krisen, wenn man gut ist, gestärkter heraus und prägt dann fürs Leben wieder mehr.
Wie kann man sich jetzt nach dem Unfall, die Reha, dann Basketball, dann quasi wieder die Entscheidung, okay, ich fahre jetzt wirklich auch nach Monoski rennen damals?
Ja, genau.
Monoski rennen. Jetzt stehst du zum ersten Mal dann quasi oben am Start, weißt, jetzt ist ein Rennen, jetzt geht's um was, und das heißt nur emotional oder vom Ehrgeiz her. Mhm. Und weißt, hast du in dem Augenblick irgendwo noch im Hinterkopf den Gedanken, aber bei dem Ski, damals bin ich beim Fahren damals so geschissen gestürzt, dass ich jetzt im Rollstuhl
sitze. Überhaupt nicht.
Kommt also das wieder hoch, sagst okay, oder blockiert das vielleicht sogar, wenn du sagst, eigentlich, ich fahre lieber nicht, weil es könnte wieder was passieren?
Nein. Nicht? A, kommt man nicht dorthin, wo ich gewesen bin, wenn man diese Gedanken davor gehabt hätte. Okay. Und irgendwie, das hat mich überhaupt nie beeindruckt. Wir haben auch viel die Frage kriege aufgestellt. Jetzt hat sich eh schon beim Skifahren aufgewürfelt, warum gehst du dann wieder Skifahren? Weil es mein Leben war, weil es meine Intention ist, weil es mein Hobby war, weil es meine Profession war. Also ich bin nie auf den Start gestanden und habe mir gedacht, jetzt könnte wieder was passieren. Also dann, wenn du das hast, du brauchst den nötigen Respekt, speziell beim Abfahrtfahren, vor dem Ganzen, aber Angst oder solche Gedanken, dann bist du falsch im Leistungssport und dann gehörst du dort auch nicht hin. Und ich glaube, der Rollstuhl oder das Vorhergegangene ist ja überhaupt nicht mehr relevant, weil A, entscheide ich selber, wird dann nie wer zwungen, dass ich wieder zurückgehe in den Sport oder Monoski fahre, wird dann nie wer zwungen, dass ich runterfahre irgendwo mit Schwung. Also von dem her, glaube ich, ist eher die sachliche Kompetenz im Vordergrund steht, schnellstmöglich von oben nach unten zu kommen. Und der Unfall selber ist jetzt im Nachhinein betrachtet komplett wurscht, bei was passiert ist. Im Gegenteil, ich bin froh, dass beim Skifahren passiert ist, weil es war ein bisschen mein Fehler, das war meine Profession. Es gibt ein paar andere, wenn du jetzt ein Besoffener vom Gehsteig runterfährt und sagst, naja, eigentlich kann ich ja nichts dafür, ist vielleicht für die Seite zum Hadern ein bisschen leichter, das vorherschieben, aber in dem Fall war halt so. Und da sind wir wieder beim Situation annehmen. Und es ist ja eigentlich komplett wurscht, es geht um die Ist-Situation. Ob du beim Fallschirmspringen ausspringst und dir drei Wirbel brichst oder vom Gehsteig runterfallst, drei Wirbel brichst, die Ist-Situation ist dieselbe. Du kannst ja dann hadern mit dem oder nicht hadern, aber die Querschnittlähmung ist vorhanden. Wie die jetzt davor passiert ist, das musst du sowieso verarbeiten. Also von dem her darf das dann nicht mehr Thema sein. Und schon gar nicht, wenn man jetzt im Weltcup-Sport oder im Behinderten-Weltcup-Sport dann am Start steht. Wenn man die Situation davor mal gehabt hat, dann würde man da eh nicht am Start stehen. Also dann hat man es eh nicht geschafft, dorthin zu kommen.
Das klingt für mich jetzt auch nach einer ausnahmesportlichen Karriere, also nach einer sportlichen Ausnahmekarriere nach deinem Comeback, nehmen wir es mal jetzt so. Was war denn auf dem Weg zu den sportlichen Erfolgen denn für dich persönlich jetzt? Ob jetzt mental oder körperlich die größte Herausforderung?
Ich glaube, nicht ganz sicher nicht bezogen auf die Behinderung, sondern einfach Herausforderungen, sportliche Ziele zu setzen. Ein prägendes Erlebnis war Turin, also Turin, die Paralympics 2006. Da war ich super schnell davor und die Abfahrt ist mir eigentlich super cool gelegen, weil sie schwer und schnell war. Und bin am Training immer ganz vorne mitgefahren und habe dann Zwischenbestzeit gehabt und bin dann abgewunken worden, weil es den Starter vor mir aufgewürfelt hat. Das heißt, gelbe Flagge, also raus, Restart, wieder rauf. Und habe zu dem Zeitpunkt sogar noch gedacht, boah, voll geil, ich werde jetzt Olympiasieger mit dem Restart. Hat es bis dahin noch nie gegeben, oder? Habe dann das Riesenpech gehabt, was vielleicht ein bisschen prägend war auch, dass ich wieder mit Zwischenbestzeit unterwegs war. Und es war wieder die gleiche Situation, was eigentlich auch wie ein Lotto-Sechser ist, dass zweimal einen vor dir würfelt, dass sie abbrechen müssen. Und habe dann einen zweiten Restart, also einen dritten Rennstart gekriegt. Und dann war einfach die Situation, dass ich beim dritten Mal fahren wieder Zwischenbestzeit gehabt habe, eigentlich nur mal zwei Kurven ins Ziel gehabt hätte, aber wie halt so Rennski sind, die sind nicht viel dreimal runtergefahren gemacht. Also der Ski war eigentlich dann nicht mehr, die Kanten waren nicht mehr stark genug, um den Druck zu aushalten und mir jetzt dann wirklich zwei Kurven vom Ziel mit Zwischenbestzeit eigentlich aufgewürfelt und bin ausgeschieden. Das heißt, ich bin leer ausgegangen. Und an dem habe ich schon ein bisschen gekiefelt, weil einfach sagst, boah, das hättest du jetzt zweimal gewinnen können, das Potenzial hast gehabt, es wollte an diesem Tag einfach nicht sein. Und wenn der dann einer sagt, zwei Tage später oder drei Tage später, naja, es war ja cool und alles, das ist ein voller Humbug, das muss man abhackeln, das einfach scheiße war. Also von dem her, das bringt ja dann nicht weiter, weil sagen wir, das prägt ja für die Zukunft. Hat es in dem Fall ein bisschen, aber in dem Moment ist einfach eine vergebene Chance, die mir genommen worden ist oder ich mir selber genommen habe, das kann man dann hinstellen, wenn man will, aber das sind schon ein paar prägende Erlebnisse gewesen. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, dann im Leistungssport oder im Monoskisport so gewesen, dass man einfach Rennen fahren will und bestmöglich das abrufen kann und im besten Fall ist man dann der Schnellste gewesen.
Aber du bist dann ja zum Motorsport irgendwie auch gekommen. War es denn ein Wechsel oder eine Ergänzung?
Es war eigentlich ein Wechsel, weil ich ja immer schon autoaffin gewesen bin und heute halt das Glück gehabt habe, auch den Paralympicsport als Beruf zum Ausüben. Habe dann aber mit Sochi 2014 auch geplant aufgehört, habe den Monoski in den Nagel gehängt und habe mir gedacht, jetzt ist eigentlich die Chance dazu, bevor sie ganz zu alt wäre, meine zweite Leidenschaft, meine Passion, nennen es wie man will, ich will einmal im Leben Autorennen fahren. In dem Fall Rallye, weil ich halt früher auch so Walter Röhrl-Fan wie ein kleiner Bub den Audi durch den Wald fahren gesehen habe. Habe dann einen sehr guten Freund, den eigenen Andi, der damals Rallye-Weltmeister war, kontaktiert und sagt, hey, irgendwie war das geil, hilf mir mal dabei. Und dann haben wir die Chancen ausgelotet, haben dann einen Mitsubishi Evo 10 damals, also ein Gruppe-N-Auto umgebaut und haben halt angefragt bei der Behörde in Wien, ob ich jetzt Autorennen fahren darf. Die haben das dann abgenommen mit Umbau, du musst dann in einer gewissen Zeit, in 5 Sekunden aus dem Auto draußen sein, haben das alles abgenommen und dann habe ich meine erste Rennlizenz zwar 14 nach Sochi eigentlich gekriegt und somit bin ich zum Motorsport gekommen. Und ist auch wie immer in meinem Leben komischerweise gewesen, eine Kugel, die man anstoßt, die kommt dann ins Rollen. Und das hat sich einfach in den letzten 5 Jahren so brutal viel ergeben. Am Anfang eben mit Rallye, bin dann ein bisschen gewechselt auch in die Rundstrecke, Bergrennen, Rallye groß und Motorsport ist dann eigentlich als, oder immer noch mein hauptbestimmendes Leben momentan. Und bin sehr glücklich, dass ich das machen darf und machen kann, weil Motorsport halt anders wie früher. Früher habe ich Geld bekommen, damit ich meinen Sport ausübe. Heute muss ich Geld finden oder Geld einzahlen, damit ich meinen Sport machen darf. Also von dem her ist es sehr schwierig gewesen, die Umstellung, also vom Finanziellen her, und Sponsoren, Partner, Freunde zu finden, die das Ganze finanzieren. Aber ist eine Riesenpassion von mir. Und der andere Schritt war, früher war im Behindertensport, da waren alles Hindis. Aber jetzt bin ich sozusagen einer der wenigen oder in meiner Sportart momentan, wenn ich am Start bin, fast immer der Einzige. Also ich lebe die Inklusion von der anderen Seite her. Also von dem her war es halt, Behindertensport war eins, Behindertensport ist auch in Klassen einteilt und so weiter. Und heute fahre ich gegen Fußgänger oder Nichtbehinderte mit meinem Umbau, der für mich adaptiert ist, aber ich habe keine Vorteile durch das Ganze. Das ist schon, was man sogar im Nachhinein betrachtet, fast mehr noch gibt als wie der Behindertensport, weil Behindertensport, wenn man Rollstuhlbasketball hernimmt, was ja cool war, aber im Endeffekt verbringst ganzes Wochenende mit 50 Rollstuhlfahrern, die im Kreis ein bisschen Ball werfen dann, also untertrieben. Und jetzt bin ich im Rallye-Sport, im Motorsport, Rundstrecke mit normalen Menschen unterwegs und versuche mich dort zu messen. Also die Herausforderung hier oder der Mehrwert ist fast größer wie im Behindertensport. Und ich glaube, man kann ein bisschen was damit bewegen, was ein positiver Nebenaspekt ist, dass Leute auch sehen, ui, der kann sogar mit Handauto schnell bewegen. Und in Folge auch jetzt mein Beruf geworden ist. Ich leite im Winter so ein Winterfahrtrainingszentrum, das ich vor 3 Jahren von meinem Bruder übernommen habe. Und ist auch Passion. Also das ist jetzt nicht nur Spaß und Geld verwarzen, sondern auch für meinen Job. Ich bin ein Fahrtechniktrainer und so Rundstreckentrainer. Also ist eigentlich eins zum anderen gekommen. Und viel, viel mehr aus der Idee, zweimal Rallye fahren im Leben, ist jetzt fast so gewesen, dass ich heuer bin ich schon auch trotz Corona über 12 Autorennen gefahren. Also teils Rundstrecke, teils Rallye groß. Und auch international letztes Jahr mit der Rallye-Groß-Serie mit dem Buchermax, also ich habe mich mit den Weltstars messen dürfen. Und das als Rollstuhlfahrer, man darf das immer nicht so ganz, ich für mich selber reflektiere das ab und zu. Wenn wir letztes Jahr mit der Titan-Serie unterwegs waren, wo halt Rallye-Weltstars wie Craig Breen oder Nelson Piquet Formel 1-Fahrer neben dir am Start stehen, dann denkst du, was tust du da eigentlich, oder? Also die haben ihr ganzes Leben lang dafür gelebt und ich habe die Chance gekriegt, dort gegen diese Leute zu kämpfen oder mit denen Spaß zu haben und Autorennen zu fahren. Da bin ich nachher schon manchmal von Rennen angefangen am Abend und denke mir, Alter, wie viel Glück habe ich eigentlich im Leben gehabt, um das Leben leben zu dürfen. Also in diese Situation dürfen nicht viele leben. Und das Ganze trotz einer vermeintlichen Schwäche, das ist schon dann, da wird man dann schon auch dankbar zu dem Ganzen, was man eigentlich leben darf. Aber wie immer, viele mutige Entscheidungen getroffen, auch natürlich dann die richtigen Leute getroffen, die das Ganze mitgetragen haben. Aber wenn man es halt nicht versucht oder das nicht anstoßt, dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden. Wow.
Na, für mich war die Frage jetzt doppelt spannend, weil ich das erste, was ich von meinem Sample in meinem Leben gehört habe oder gesehen habe, war ein Foto von dir mit Motorsportbezug, mit einem unserer ersten Interviewgäste, dem Werner Gröbel damals, der auch schon bei Menschen im Porträt war. Und da habe ich das zum ersten Mal quasi dich sportlich erlebt und habe dich nur im Motorsport. zugeordnet. Was ist da deine Partnerschaft bitte mit Werner Gröbel? Was macht ihr da gemeinsam?
Ja, der Werner, den habe ich auf einer Rennstrecke einmal kennengelernt und wir haben uns menschlich gut verstanden. Und der Werner ist ja sehr autoaffin und ist ja früher schon sehr erfolgreich Autorennen gefahren und hat irgendwie auch eine neue Herausforderung gesucht und hat cool gefunden, was ich mache, dass das auch funktioniert mit den Händen und so weiter. Und haben uns dann einmal bei einem Abendessen zusammengesetzt und der Werner sagt, was hältst du davon, wenn wir eine geile Idee starten und wir fahren zusammen Langstreckenrennen. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir schauen, ob wir das Auto umbauen können. Und mein Part war damals, der Werner organisiert das Auto über Reiter Racing und ich kümmere mich um den Umbau. Und ich habe das Auto halt dann in einer Haruk-Aktion umgebaut und habe dann zum Werner gesagt, ich habe null gewusst, dass es mit zukommt. Ich bin zwar im Rallye-Sport tätig gewesen, aber Rundstrecken war nie meins. Ich habe das Auto noch nie gefahren und habe aber dann blind zugesagt und sage, Werner, wir machen einen Testtag. Und wenn wir halt dann die volle Watschen kriegen, also ich viel zu langsam bin für das, dann will ich aber auch nicht fahren, weil ich will ja ihm nicht die Chance nehmen, erfolgreich zu sein. Also wenn jetzt nur ein Sozialprojekt dort mitzufahren, dass der arme Hindi jetzt auch fährt, das war nie mein Ansatz, sondern ich versuche das Beste zu geben. Und so bin ich zum Werner gekommen. Und wir haben dann 2019, letztes Jahr, die KTM Expo Battle gefahren, die Endurance-Rennen und sind dann auch glücklicherweise sogar Meister geworden, was ja noch mehr cool ist zudem, aber es ist immer auch nicht nur Autorennen fahren, sondern mit Werner verbindet mir auch eine Freundschaft mittlerweile, weil man auch zwischen den Rennen, man grillt am Abend, man verbringt Zeit. Natürlich hat man während des Rennens einen sportlichen Ansatz, will dort das Bestmögliche geben, aber es sind auch die zwischenmenschlichen Momente, die so Leben eigentlich auch prägen. Und weder ich noch er, uns wird kein Werksteam anrufen am Montag und sagen, juhu, ihr zwei alten Deppen, seid jetzt Werksfahrer, sondern wir haben unseren Traum gelebt, wir haben unser Projekt verwertet, und auch noch Erfolg gehabt damit. Von dem her, glaube ich, ist das ein sehr, sehr cooles Projekt gewesen mit dem Werner. Und bin auch sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die solche coole Ideen haben und ab und zu die finanziellen nötigen Mittel aufbringen, weil das kostet ja alles ein bisschen Geld. Und wir haben trotzdem auch sehr, sehr viel bewegt damit. Und auch in der Rennserie schauen halt die Leute oft einmal so umeinander ruht und dann doch nicht der Letzte ist. Also ich würde nie Sachen machen, wo ich von Haus aus weiß, ich werde Letzter. Nur das gibt es ja auch ganz oft, dass man Rollstuhlfahrer einlohnt, das mitmachen, weil man halt ein Sozialprojekt draus macht, das cool ist, dann kriegt man auch ein bisschen mehr PR. Also weil es auch der soziale Hintergrund, wenn man jetzt bei einer Tageszeitung anruft und sagt, Hund zum Kunst fährt im Kreis oder Rollstuhlfahrer fährt mit, dann ist eher die Chance, dass man PR kriegt. Aber ich würde nie was machen, wo man von vornherein klar ist, dass ich nur aus sozialen Grund mitfahre, sondern ich muss schon ein bisschen eine Chance haben, dass man es nicht gewinnen muss, ist eins, aber Letzter werden und nur als Sozialprojekt gelten, das ist nie mein Ansatz gewesen und das haben wir Gott sei Dank auch noch nie gehabt.
Als ich mich für das Gespräch vorbereitet habe, war für mich im Endeffekt beim Durchlesen deiner kurzen Biografie der erste Satz, der mir in den Sinn kam, war irgendwie, man kann scheinbar alles schaffen. Und dann hast du mir vorher kurz eine Geschichte erzählt dazu, zu dem man kann alles schaffen von einem Seminar. Magst du mir kurz erzählen, weil es war...
Ja, ich mache selber oft so Motivationsseminare, ist ja ein sehr bemühtes Wort leider. Ja. Aber eben, ich kann so viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, sei es über Sport, über Rückschläge, habe auch schon zwei Unternehmen gegründet, leite jetzt ein Unternehmen auch selber. Also von dem her kann ich fast zu jeder Geschichte einen Beitrag aus meinem realen Leben erzählen und dort vielleicht Menschen den ein oder anderen Anhaltspunkt geben, wie sie was für sich selber mitnehmen können. Und da waren wir auf einem großen Seminar von einem sehr bekannten deutschen Speaker, wie man das so selber schön nennt. Und er ist auf der Bühne gestanden, 1000 Leute im Publikum und hat gesagt, man kann alles schaffen, oder? Wo ich dann gesagt habe, nein, kann man nicht. Es ist nicht, jeder kann nicht alles schaffen. Jeder muss auch nicht alles schaffen. Es gibt dann einfach auch Grenzen. In meinem Fall ist es der Querschnitt. Ich werde nicht gehen können morgen. Egal wie sehr ich das will, egal wie weit mein Horizont offen ist. Und er hat dann immer gesagt, man kann alles schaffen. Und wenn es dann nicht eintritt, dann fehlt nur der Horizont. Und ich habe ihm dann auf ein sehr netten Beispiel erklärt. Er kann es ja gern probieren, im 8. Stock vom Modell zu gehen und wegspringen. Und wenn er unten aufschlägt und tot ist, dann wird sein Horizont wenig können sein oder sein Engagement zu wenig. Also ich wollte ihm nämlich sagen, dass es zwar ein cooler Leitspruch ist, aber es ist vollkommener Blödsinn. Man kann nicht alles schaffen. Es gibt einfach Grenzen im Leben und diese muss man akzeptieren. Und auch das nette Schlagwort, wenn man sagt, wenn wo eine Tür zugeht, geht woanders da nicht auf. Es hilft ja nichts, wenn du dann davor stehst und du bringst das nicht auf. Also von dem her, selbst wenn sie aufgeht, muss man durchgehen und schauen, was dahinter ist. Also ich bin eher der Fan von schon motiviert nach vorne schauen, sich große Ziele setzen, aber auch akzeptieren, wenn es Sachen gibt, die man nicht verändern kann. In meinem Fall ist es der Querschnitt, was nicht heißt, ich habe die Hoffnung verloren, aber ich muss mein Leben jetzt leben mit dem, was ich habe. Und man kann nicht alles schaffen, das ist das. Aber der zweite Satz ist viel wichtiger, man muss auch nicht alles schaffen. Also von dem her, glaube ich, ist das immer sehr, sehr schwierig, weil ich finde es auch nicht richtig, bei so Vorträgen sowas zu sagen, weil die Leute gehen nur nach Hause und nehmen die Motivation zwar mit und drei Tage später holst du die Realität wieder ein und kommen drauf, dass nicht 1 Million Euro verdienen werden, kommen drauf, dass nicht 3 Lambos geschenkt kriegen. Also von dem her Es ist einfach so, es gibt Realität und gewisse Sachen kann man nicht verändern. Und es ist viel einfacher, die Energie in das zu stecken, wenn eine Tür zu ist. Dann kann ich Energie daran verschwenden, davor stehen bleiben und dagegen hauen. Oder ich kann schauen, ob ich vielleicht rechts oder links vorbeigehen kann und dahinter den Weg weitergehen. Also von dem her glaube ich, das Schlagwort, man kann alles schaffen, ist zwar nett für ein Buch oder für ein Seminar, aber ich glaube, man muss nicht alles schaffen.
Zum Thema Schaffen und Seminar ist eine Frage, die sehr spannend ist. Du bist inzwischen auch als Speaker, bleiben wir bei dem Wort, ja, unterwegs, aber bist du jemand, der aus deiner eigenen Erfahrung, deinem Leben heraus wirklich jemanden den Zuhörern auch was zum Angreifen quasi mitgibt. Und das Thema Wert und Selbstwert ist auch ein sehr spannendes, egal ob jetzt für jemanden, der quasi Fußgänger, sagst du, oder Rollstuhlfahrer. Ja. Wie war dein Beginn als Speaker damals? Du hast mir am Beginn auch kurz aus dem Stichwort erzählt, dein erster Vortrag, wo du gebucht warst. Das ist eine lustige Geschichte damals passiert.
Ja, ich bin sehr frisch in das Ganze reingekommen, habe einen Bekannten gehabt, der auch Rollstuhlsportler war, sehr erfolgreicher und auch so Vorträge gemacht hat und gesagt, mach du das auch, weil du bist ein cooler Typ, du hast coole Geschichten zu erzählen. Ich habe den dann gefragt, was er verlangt und er hat dann irgendwann mal gesagt, ja 1000 Euro für so einen Vortrag, alles drum und dran. Ich habe mir gedacht, ja, der ist viel länger im Geschäft, hat viel mehr Erfolge gehabt, hat viel mehr zu erzählen. Ich mache mir die Hälfte von dem und habe dann ein Angebot hingeschrieben an die besagte große Firma. Habe den Vortrag dann alles gemacht und habe die 500 Euro eben abgegeben. Und habe mich dann wohl im Angebot oder im E-Mail um einen Lula vertippt und habe da einfach 5000 Euro reingeschrieben, was mir aber damals nicht bewusst war. Habe den Vortrag auch super cool abgeschlossen, alle waren happy mit mir und bei der Rechnungslegung hat mir dann später die Sekretärin angerufen, ich möge doch die Rechnung korrigieren. Und ich habe mir gedacht, uiuiui, die 500 waren es auch nicht wert, die wollen jetzt preisdrucken oder so irgendwas. Und habe dann gesagt, auf was ich denn korrigieren soll? Ja, auf die 5000, wie ausgemacht im Angebot. Und ich habe dann aber dann das nicht berichtigt, sondern habe auch gerne diese Summe verrechnet. Und habe da später auch mit dem Geschäftsführer dann, das war später, ein halbes Jahr später, wo wir auch eine super Zusammenarbeit gefunden haben, erklärt und sagt, schau, es ist wie immer im Leben, sag er, Werte einfach nach oben setzen und versuchen, sich gut zu vermarkten und gut zu verkaufen. Und in der Branche ist es leider so, dass es die großen Firmen gewohnt sind, gutes Geld auszugeben. Und wenn ich es jetzt nüchtern reflektiere, glaube ich, kann ich den meisten Leuten mehr mitgeben, wie 80% der Speaker, die von dem Fußgängerbereich reden. Warum? Weil ich aus vermeintlichen Schwächen, also in dem Fall die Querschnittlähmung, meistens eine Stärke draus gemacht habe. Also ich kann mal das nutzen, sei es jetzt PR zu bekommen, irgendwo einfach die vermeintliche Schwäche zur Stärke machen. Und mit da ist es halt sehr kurios losgegangen, dass ich mir einfach um einen Nuller vertippt habe.
Spannende Geschichte. Ich meine, wenn man jetzt versucht, aus deinem Leben, deiner Erfahrung, allem, was du gemacht hast, was du geschafft hast, was du jetzt für viele wahrscheinlich scheinbar Unmögliches auch geschafft hast, wir haben sehr viele junge Zuseher, die sagen, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Unternehmer, Sportler, wurscht was, die sagen, ich möchte auch für mich glücklich und erfolgreich werden. Was wäre so deine wichtigste Botschaft, die wichtigste Kernbotschaft für junge Menschen, die aus ihrem Leben, ob das jetzt Künstler, Musiker, Sportler, Unternehmer, völlig wurscht, auch sagen, ich will glücklich, erfolgreich werden, was kann der Rainer Sambal mir für einen Tipp geben?
Die erste Frage ist, für sich selber definieren, was ist Glück und Erfolg? Für andere ist es Geld, für andere ist es Liebe, für andere ist es Zeit. Also von dem her, glaube ich, ist definieren zuerst einmal, was will ich erreichen, was fällt unter dem Rahmen für mich glücklich sein. Das ist das Wichtigste, was man das ist. Und dann einfach Ziele verfolgen, hohe Ziele stecken, daran zu arbeiten und sie nicht beim ersten Nah abbringen lassen. Also macht euch eure eigenen Ziele, geht euch an eure Wege und horcht nicht auf andere. Weil wenn ich mein ganzes Leben dann darauf gehorcht hätte, was andere gesagt haben, oder es geht nicht, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin, dann wäre ich nicht erfolgreich oder für mich erfolgreich glücklich, sondern wäre immer an Sachen gescheitert, wo andere gesagt haben, funktioniert nicht. Das war bei meiner ersten Firmengründung, wo mir die erste Bank damals gesagt hat, funktioniert nie im Leben, hat funktioniert. Es war beim Motorsport so, alle haben gesagt, du kannst nicht Rallye fahren als Rollstuhlfahrer, weil, also in dem Fall einfach probieren, wenn es dann nicht ist, auch nicht enttäuscht zu sein, dann neue Ziele setzen. Aber wichtig ist, den eigenen Fokus und den eigenen Weg zu verfolgen und primär, sage ich mal, die Energieräuber aus dem Leben einfach aussortieren, die euch mehr Energie kosten, wie es bringen. Die lasst außen vor, auch wenn es manche nicht gern hören wollen. Und umgebt es einfach mit Leuten, die euch weiterbringen, die für euch positiv sind. Werner Gröbel für mich zum Beispiel ein Beispiel. Also du erntest, was du säst. Und das Gleiche ist beim Umfeld. Also, wenn du nur Jammerer die ganze Zeit in deinem Umfeld hast, dann wirst du früher oder später selbst zum Jammern anfangen. Und die bringen dich nicht weiter. Und da einfach auch wirklich nüchtern aussortieren für dich selber und man wird dann merken, es geht doch vorwärts und wenn man Leute um sich hat, die ähnlich denken, die ähnlich fokussiert sind, dann wird man einfach auch mehr zurückbekommen und selbst mehr Erfolg zu haben, wie dieser auch noch immer definiert werden mag.
Wenn man so deine Lebensgeschichte bis jetzt anhört, denkt man sich, boah, das bekommen andere quasi in zwei oder drei Leben nicht hinein. Aber du bist immer noch jung, was sind deine nächsten Projekte, was hast du als nächstes vor?
Ja, die Frage haben wir uns mal vor vielen Jahren schon gestellt. Das haben wir uns mal gestellt, wie wir früher im Sport waren es nicht klar definierte Ziele, das heißt Weltcuprennen gewinnen, Paralympische Spiele und. Im Motorsport war es zuerst einmal dabei zu sein. Natürlich will man dann auch Rennen gewinnen, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, mein Lebensziel, wenn man es jetzt runterbricht auf nicht Sport oder nicht Wirtschaft, mein Lebensziel ist, dieses Level zu halten, was ich jetzt habe, bis zum Schluss oder so lang wie möglich, dann glaube ich, ist alles dran, was ich gemacht habe. Natürlich, ich würde sportliche Ziele, ich würde gerne mal 24 Stunden Nordschleifen fahren, also Rundstreckenrennen so fahren, wo du sagst, das ist so ein sportliches Ziel, wo ich noch hin möchte. Aber ich habe gelernt, die letzten 4 Jahre, speziell im Motorsport, es ist so viel mehr passiert, als ich mir damals eigentlich vorgestellt hätte, sondern einfach Chancen wahrnehmen, Ziele setzen. Und dann komischerweise funktioniert es meistens auch. Alle funktionieren nicht, das ist ganz klar, aber wenn ich nur 80% von dem umsetzen kann, und ich bin auch eher der Typ, der, es gibt ja viele Leute, die Perfektionisten sind, unter Anführungszeichen, aber ich verfolge eher die Strategie, lieber mit 80% umsetzen, als wir mit 100% gar nicht. Also ruhig einmal Abstriche eingehen im Leben und trotzdem, es sind diese 80% mehr wert, als wie diese 100%, die man dann nie umsetzen kann, wenn man es nicht erreichen kann oder nicht erreichen will. Also von dem her eher lieber mal probieren und sich mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Und wir bekommen möglicherweise feststellen, dass es meistens dann eh mehr wie die 80% werden, sondern einfach mal anschupfen und von Rückschlägen, vermeintlichen Rückschlägen, nicht gleich aus der Richtung werfen lassen, sondern neue Ziele setzen, abhaken und annehmen. Das ist wieder, sehen wir wieder beim Thema Unfall, annehmen ist das große Thema im Leben und mit dem arbeiten, was man hat. Aber natürlich immer große Ziele setzen, groß denken. Aber jetzt für mein Leben ist einfach diesen Standard, dieses Leben führen zu dürfen, selbst zu entscheiden, was ich wann tue und dafür im besten Fall noch das Geld zu bekommen, dass ich überlebe, dann glaube ich, kann man das als glückliches Leben abhackeln.
Jetzt haben wir viel über dein Leben gehört, auch von dir lernen dürfen, von deinen Erfahrungen, auch von deinem Mindset, deinen Gedanken und wie du quasi Dinge anpackst und umsetzt. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Reini Sampel? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
Er hat sein Leben gelebt. Ich glaube, das trifft es eigentlich in einem Satz komplett mit den ganzen Facetten. Man könnte jetzt aufschlüsseln und sagen, er hat das machen dürfen, aber ich glaube, der Reini Sampel, wenn ihn in 100 Jahren fragt, kann definitiv sagen, er kann, wenn es jemals aus sein sollte, zurückschauen und sagen, ich habe eigentlich fast alles umgesetzt, das ich mir vorgenommen habe und ich muss nicht zurückschauen und sagen, hätte ich doch damals. Also diesen Satz werde ich hoffentlich an meinem Sterbebett, sollte es dem so sein, nicht mir selber stellen müssen, sondern ich werde zurückschauen und sagen, geil war's.